Guten Abend, Winterthur. Das ist der Destillator, das Stadtjournal auf Radio Stadtfilter. Am Mikrofon Eva Schlesinger. Heute mit diesen Themen. Am 13. Februar stimmen wir über die Waffeninitiativen ab. Total dagegen ist die sogenannte Waffenlobby. Doch wer steckt eigentlich hinter dem Begriff Waffenlobby? Heute Abend gehen die Solothurner Filmtage zu Ende. Das mit der Verleihung des Prix Solaire. Wir schauen zurück auf die Highlights dieser Filmtage. Zum Schluss, man nimmt eine Bach-Passion, eine Prise Jazz und einen Hauch klassische arabische Musik. Was dabei rauskommt, ist die arabische Passion. Beim Begriff Waffenlobby kommt einem als erstes die aktuelle Abstimmungskampagne in Sinn. An Plakat und Inserat wird nicht gespart. Da ist ein Haufen Geld rum, um die Waffenschutzinitiative zu bekämpfen. Die Waffenlobby hat auch schon früher sehr erfolgreich mitgemischelt in der Schweizer Politik. Nadine Baumgartner hat die bekanntesten Vertreter dieser Waffenlobby ins Visier genommen und ihren Einfluss untersucht.
Die Schweizer Waffenlobby besteht aus verschiedenen Verbänden und wird durch ihre Lobbyisten im Bundeshaus vertreten. Der schlagkräftigste Verband, der die Waffenlobby anführt, ist die ProTel. Schon bei der ersten verfassungsrechtlichen Regelung betreffend der Waffen in der Schweiz hat sich die ProTel gegen regulierende Massnahmen aller Art gewehrt. Im 1993 ist mit einer überwiegenden Mehrheit eine Abstimmung angenommen worden, wo der Bund dazu verpflichtet hat, Vorschriften gegen den Missbrauch von Waffen zu erlassen. Die folgenden 5 Jahre waren geprägt von Referenden und Einsprachen von Seiten der Waffenlobby. Schlussendlich hat eine Expertenkommission sich deren Aufgabe angenommen, ein Waffengesetz zu formulieren. Der Martin Kilias, Rechtsprofessor an der Uni Zürich, war Mitglied dieser Expertenkommission und war mit dem Resultat damals gar nicht zufrieden.
Das war ein Wildwestgesetz bei uns. Also ich muss auch wirklich sagen, das war verantwortungslos, wie das Gesetz gemacht hat. Das ist im Prinzip rückblickend, ist das ein riesen Skandal.
Skandalösig, wie der Martin Kilias sagt, dass das Gesetz zwar einen Waffenschein verlangt hat beim Verkauf von Waffen im Handel, dass aber nicht definiert worden ist, wer den Waffenschein herausgeben kann. Man hat dann das einfach den Gemeindekanzleien überlassen. Die haben aber damals keinen Zugriff auf Polizeiregister, um zu überprüfen, ob die Person schon im Vorfall verwickelt war bezüglich Waffen. Lediglich ins Strafregister konnten sie einschauen. Vor allem aber hat das Gesetz auch zugelassen, dass Privatpersonen ohne jegliche Kontrolle untereinander Waffen kaufen und verkaufen können. Lediglich einen Vertrag hat man aufsetzen, wo man 10 Jahre behalten muss. Der Versuch von einer klaren Regelung ist verhindert worden, vor allem durch das Engagement von 2 ProTel-Mitgliedern, die ebenfalls der Expertenkommission angehört haben. Der Willi Pfund ist Präsident der ProTel, der Speerspitze der Waffenlobby, und sagt dazu:
Die ProTel hat mit 2 Leuten, das ist der Dr. Hans Wüst und der Daniel Weiss, sind dann auch dabei gewesen. Und sie haben dort geschaut, dass wir möglichst auch zu Wort kommen und dass man allzu schlimme Formulierungen abgewendet hat.
Der Kampf für ein liberales Waffengesetz ist das eine. Problematisch ist aber für Martin Kilias vor allem, dass so eine kleine Organisation wie die ProTel doch einen erschreckend grossen Einfluss hat in der Schweiz.
Die haben als Lobby ihre Leute immer platziert in allen Ebenen, bei der Verwaltung, bei der Polizei, bei den Parteisekretariaten usw. Und so kleine Lobbys, das ist eigentlich immer schon so, also so ProTel und so, das ist nicht an sich unbedingt Volksmeinung. Aber die haben einen enormen Einfluss, wie sie gut organisiert sind, eine gute Kriegskasse haben. Das sieht man jetzt mit dieser Kampagne, da wird ja wahnsinnig Geld verbuttert fürs Nein. Da haben sie Geld und das wissen dann Parlamentsabgeordnete. Die bürgerlichen Parlamentarier vor allem, die haben wahnsinnig Angst gehabt vor dieser Organisation. Die haben immer das Gefühl gehabt, wenn ich es mit denen verdiene, dann habe ich nachher ein riesiges Problem.
ProTel wissen also, wie sie ihre Anliegen in der Politik durchsetzen können. Dem Verband wird aber auch vorgeworfen, dass sie sich ideologisch von der amerikanischen Schusswaffenvereinigung NRA leiten lassen. Dieser Organisation, die bekannt ist für ihre extremen Ansichten. Sie sprechen sich für Selbstjustiz aus und sehen den Besitz einer Waffe als Bürgerrecht an. Der Martin Kilias geht sogar so weit und sagt, die Pro-Till werde von der NRA gesteuert. Dass es eine Verbindung zwischen diesen zwei Organisationen gibt, bestätigt der Willi Pfund.
Wir tun uns so gut, dass das überhaupt geht, wird man sich gegenseitig informieren. Wir kennen die Website von der NRA und sie kennen andere Webseiten. Da wird austauscht, wenn mal jemand von der NRA in der Schweiz ist, was am eidgenössischen Schützenfest der Fall war. Die Ex-Präsidentin war da gewesen. Und da trifft man sich auch. Aber wir haben da nicht irgendwelche gegenseitig unterstützende Massnahmen. Wir sind Demokraten, die Amerikaner machen das, was ihrem Land gut tut, und wir machen das, was unserem Land gut tut.
Und er weiss auch, seinen Verband zu verteidigen.
Wir sind eine Gruppierung, wie gesagt, wo namhafteste Leute von vielen eidgenössischen Parlamentariern, Wirtschaftsführern etc. drinnen sind.
Harte Fronten treffen aufeinander. Klar ist aber, dass die Organisation Pro-Till Einfluss auf die Entscheidungen vom Parlament hat. Und zwar kein unwesentlicher.
Das war ein Beitrag von Nadine Baumgarter über die Waffenlobby in der Schweiz. Heute Abend heisst es «Film ab» für die letzten Vorstellungen der 46. Solothurner Filmtag. Der richtige Moment also zum Zurückschauen auf die Highlights von diesem Jahr. Chantal Merz hat mit dem Winterthur-Filmemacher Peter Frey über die Solothurner Filmtage geredet und dabei auch wollen wissen, in welche Richtung sich das Filmfestival entwickelt hat.
Die 46. Solothurner Filmtage bieten einen repräsentativen Querschnitt durch die aktuelle Schweizer Filmproduktion. Eine Woche lang sind gesamthaft 220 Filme über die Leinwand geflimmert. Der Nicolas Bidot, Chef der Sektion Film im Bundesamt für Kultur, ist letztes Jahr zurückgetreten und das merken wir auch bei den Solothurner Filmtagen. Der Peter Frey, Filmemacher und Präsident der George Foundation, gibt eine kleine Einschätzung über die 46. Ausgabe.
Generell muss man sagen, ist es ruhiger gewesen als auch schon. Die Filmbranche tut sich nach dem Rücktritt von Nicolas Bidot ein bisschen beruhigen. Filmisch ist sehr viel los. Also es sind etwa 650 Filme sind eingereicht worden. Etwa 220 haben sie gezeigt. Also sehr lebendig arbeiten. Wobei immer noch stark ein Überhang ist bei Dokumentarfilmen. Das ist ja erfreulich. Die Schweiz entwickelt sich dort immer mehr zu einer starken Dokumentarfilmnation.
Einer der Filme, der sehr gut angekommen ist, war eine Langzeitdokumentation über drei Teenager-Mütter. Der Film begleitet sie vier Jahre lang in ihrem Alltag. Auch ein Film, der gut angekommen ist, ist der Eröffnungsfilm «Manipulation» mit dem Klaus-Maria Brandauer. Der Film spielt im Jahr 1956, in der Zeit des Kalten Krieges. Die Romanvorlage ist von Walter Matthias Dickelmann, einer der bekanntesten Autoren der Schweiz, neben Friedrich Dürrematt und Max Frisch. Preisverleihungen hat es natürlich auch gegeben. Und unter den Gewinnern befindet sich mit dem Jonas Meyer auch ein Winterthurer. Er hat in der Kategorie «Sounds and Stories» im Musikclip-Wettbewerb abgeräumt. «The Destroyed Room» heisst der Gewinnerclip und ist das Video von der Band Rossoni. Der Videoclip spielt im Einkaufszentrum und ist aus dem Lift gefilmt worden. Die Kamera fährt mit dem Lift auf und ab und nimmt lustige und eigenartige Szenen auf. Kleine Details, die fast schon im Bild versteckt sind, wie die paar Muskelprotz, die beim Vorbeifahren von der Kamera plötzlich hinter den Regal führen posen. Lauter skurrile und witzige Sachen. Der Gewinn von Jonas Meyer freut auch den Peter Frey.
Ja, das ist natürlich sehr erfreulich. Der Jonas Meyer, der schon wieder gewonnen hat im Bereich Sound and Stories mit einem wunderbaren Clip über Rossoni, hat das auch mal einen gemacht über die. Und er ist wirklich, ich habe dort auch den Film gesehen, weil ich habe das über eine andere Stiftung haben wir das auch gesponsert, hat er wieder ein geniales Werk abgeliefert. Und wir haben hier im Winterthur das Talent mit dem Jonas Meyer und seinen 200 Filmen, die sensationell ist.
Der Prix du Public geht dieses Jahr an den Film «Sommervögel» von Paul Rinniker. Ein weiterer Preis ist der Prix de Soleur. Es ist der höchste Preis der Solothurner Filmtage und mit 60'000 Franken dotiert. Dieses Jahr geht der Preis an Jean-Stéphane Brun mit dem Film «Cleveland contre Wall Street». In dieser Kategorie werden Dokumentar- und Spielfilme ausgezeichnet, die durch einen ausprägten Humanismus überzeugen. Dokumentarfilme sind an den diesjährigen Filmtagen auch viel vertreten. Bei Film und vor allem bei Dokumentarfilm gäbe es einen neuen Trend, wie der Filmemacher Peter Frey weiss.
Es ist ein Trend auch zu sehr Filme, die sehr nahe sind, sehr familiär sind und für mich dann fast ein bisschen ins Voyeuristische hineingehen. Ich habe zum Beispiel einen Film gesehen über einen Sohn, der seinen Vater sucht. Und das war zwar sehr ein direkter Film gewesen, also man hat wirklich alles mitbekommen, was in der Familie abläuft. Aber für mich ist es dann schon fast richtig Big Brother gegangen und da muss ich sagen, ist für mich eine Tendenz im Dokumentarfilm, wo man mindestens das Fragezeichen setzen muss.
Die kommenden Filmfestivals werden zeigen, ob sich der Trend bestätigt.
Das war ein Beitrag von Chantal Merz. Wer sich über das Programm im Detail will informieren, findet das unter www.solothurnerfilmtage.ch. Heute Abend startet das Festival Innovantiqua. Das Festival hat sich auf die Fahne geschrieben, dass es Brücken schlägt zwischen alter und neuer Musik. Am Samstagabend kann man unter dem Motto das Ensemble Sarband mit ihrer arabischen Passion hören. Musikerinnen und Musiker aus Deutschland, dem Libanon und aus dem Irak verbinden die Musik von Johann Sebastian Bach mit klassischen arabischen Melodien und mit Jazz. Ein nicht alltägliches Projekt hat Laura Eschbacher gefunden und darum mit dem musikalischen Leiter Wladimir Ivanov geredet.
Das Ensemble Sarband verbindet bei der arabischen Passion Altbekanntes mit Neuartigem und Fremdem. Die musikalischen Werke von Johann Sebastian Bach haben in der abendländischen Musikgeschichte einen wichtigen Stellenwert. Bei Sarband begegnet die barocke Präzision und Komplexität von Johann Sebastian Bach in der Spontaneität der klassischen arabischen Musik und dem Jazz. Dass Jazz und Bach gut zusammen funktionieren, das ist nichts Neues. Verschiedenste Formationen haben die Kombination schon erfolgreich gespielt. Sarband bringt jetzt aber neben Jazz und Bach noch eine dritte Komponente ein. Die klassische arabische Musik, die nochmal ganz andere Tonfolgen und Rhythmen kennt als Jazz oder die Musik von Johann Sebastian Bach. Das Mixen von verschiedenen Musikstilen, Crossover, treffen wir heutzutage viel zu häufig an, meint der musikalische Leiter von Sarband, der Wladimir Ivanov. Die Mode, dass Musik aus dem Orient und aus dem Mittelmeerraum in alte und klassische Musik integriert wird, hat sich in den letzten Jahren immer weiter verbreitet. Das sind aber häufig einmalige Projekte, wo zum Beispiel ein Barockensemble oder ein klassisches Orchester arabische oder türkische Musiker buchen.
Dabei ist es so, dass halt auf der einen Seite sehr wenig Wissen, also auf beiden Seiten ist im Grunde genommen sehr wenig Wissen und sehr wenig Vertrauen deswegen auch vorhanden in die andere Seite. Und das Ganze erstreckt sich dann üblicherweise so auf einen Bereich, wie wenn Sie jetzt ein traditionelles mitteleuropäisches Essen mit indischen Gewürzen anmachen. Also es bleibt so auf der Oberfläche, auf der klanglichen Oberfläche.
Wenn man verschiedene Stile wirklich miteinander kommunizieren will, bräuchte das viel Zeit, meinte Wladimir Ivanov. Viel Zeit, das bedeutet mehrere Jahre, wo die Musikerinnen und Musiker zusammen arbeiten müssen. Dass die Musik eine Weltsprache sei, stimme ich nämlich nur bedingt. Wenn wir Musikerinnen und Musiker aus verschiedenen Stilrichtungen zusammenführen wollen, müssen wir zuerst eine gemeinsame Sprache finden, weil wir ganz andere Begriffe brauchen und ein anderes Verständnis von Zeit und anderen Zugang zur Improvisation haben.
Wir machen das jetzt, glaube ich, das Programm seit 5 oder 6 Jahren, relativ kontinuierlich, und man merkt, wie sich die Dinge so entwickeln und dass der Dialog oder Trialog, kann man in dem Fall fast schon sagen, zwischen den Musikern immer intensiver wird und man auch mit dem Repertoire spielerischer umgehen kann. Und dann beginnt ja Musik erst zu leben, wenn man mit ihr spielen kann.
Bei der arabischen Passion bildet Werk aus der Johannes- und aus der Matthäus-Passion vom Johann Sebastian Bachs dramaturgische Gerüst.
Ich würde es so nennen, dass wir Bach eigentlich als eine Art Haus betrachten, also die Strukturen von Bach als Haus nehmen. Und in diesem Haus begegnen sich jetzt Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, die bestimmte Rollen spielen. Und daraus entsteht dann diese Dramaturgie einer Passion, die im Grunde genommen sehr, sehr eng sich an die Bach-Werke hält. Also da haben wir strukturmäßig sehr wenig verändert, aber von der Rangehensweise oder von der Spielweise mit der wir am Bach rangehen, ist es eine sehr radikale Veränderung, würde ich sagen.
Er hat in der Musik von Johann Sebastian Bach den idealen Hintergrund für die Hauptaussage der arabischen Passion gefunden, sagt Wladimir Ivanov.
Damals haben Menschen und Christus als Mensch natürlich gelitten und heute wird auch gelitten, jenseits von Schuld- oder Verantwortungsfragen im Grunde genommen. Und bei Bach ist es so, dass er mit der Johannes- und Matthäus-Passion ja, die wahrscheinlich allgemein gültigste Aussage gemacht hat zum Thema von was Leid bedeutet, was Vergebung bedeutet, was Hoffnung bedeutet. Das ist also das ideale Repertoire, wo man sich begegnen kann, wenn man Aussagen diesbezüglich treffen will, musikalisch.
Es ging also in erster Linie nicht um eine politische Aussage. Und doch ließ sich die Situation von Jesus vor 2000 Jahren mit der heutigen Situation im Nahen Osten vergleichen.
Sie haben also wie es natürlich im Neuen Testament geschildert wird, einen besetzten Nahen Osten, damals von den Römern, vergleichbar heute mit der amerikanischen Besatzung und den Interessen der USA oder des industrialisierten Westens im Allgemeinen an dieser Region. Sie haben gleichwohl die darunter leidende Bevölkerung und sie haben die Frage, gibt es da einen Ausweg, gibt es eine Hoffnung, dass so ein Konflikt, der damals wie heute eigentlich als unlösbar schien, dass sich der irgendwie auflösen kann. Und
Jazzmusiker stehen symbolisch für den US-amerikanischen Westen und die orientalischen Musiker für die Bevölkerung im Nahen Osten. Die Altmusik von Johann Sebastian Bach macht die Türen auf, dass die anderen beiden Stile miteinander kommunizieren können. Die Musik von Bach mit der arabischen Musik zu verbinden, war nicht so einfach. Das hat schon damit angefangen, dass die arabischen Musiker, die sich gewöhnt sind, einstimmig zu spielen, mehrstimmig haben müssen spielen.
Ich war selber überrascht eigentlich von Anfang an, wie gut das geklappt hat und dass es da eine ganz starke gegenseitige Befruchtung gegeben hat. Das heißt, Zum Beispiel die arabischen Musiker gehen ja gewissermaßen, ja man könnte fast sagen, naiv an Bach ran, weil für sie jetzt Bach jetzt nicht so dieses große Kulturmonument bedeutet. Und dadurch können sie sehr unmittelbar an die Musik von Bach ran. Und was mich insbesondere überrascht hat, ist eben diese ganz starke Emotionalität, die sie in die Musik hineingebracht haben.
Neben der Emotionalität der arabischen Musik fließt auch die arabische Sprache in die Musik von Bach ein. Wenn man genauer hinlässt, hört man, dass die Arien bei der arabischen Passion nicht auf Deutsch, sondern auf Arabisch gesungen werden.
Das war ein Beitrag von Laura Aschbacher. Am Samstag gibt es abends um 6 Uhr in der Coal Mine ein Konzert, Einführung und ein Podiumsgespräch zu der arabischen Passion. Das Konzert selber ist um 7:30 Uhr in der Fabrikkirche. Das war der Destillator auf Radio Stadtfilter. Am Mikrofon Eva Schlesinger.